spannend für den einen oder anderen, aber werde ich nicht tun. Das ist ein Büchlein, da schreibe ich über Jahre hinweg oder habe ich über Jahre hinweg unter anderem immer wieder Dinge reingeschrieben, die ich mir vorgenommen habe. Das ist meistens resultiert aus Zeiten, wo ich eine längere stille Zeit hatte, eine intensivere Reflexion und wo Gott mir Dinge bewusst gemacht hat, die ich unbedingt angehen wollte. Ich war in dieser Zeit tief bewegt und hoch motiviert, das dann anzupacken und ja, also da vorwärts zu gehen. Und es hat leider oft nicht lange gedauert, dass aus dieser Aufbruchseuphorie das Ganze im Sande des Alltags wieder verlaufen ist. Und wenn ich dann ein Jahr später in dieses Buch wieder reingeschaut habe, habe ich mit Erschrecken festgestellt, oh Mann, ich kann fast die gleichen Sachen wieder aufschreiben, ja, und eigentlich muss es genau wieder da vorwärts gehen und ich habe ganz wenig umgesetzt von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ich vermute mal, ich bin nicht der Einzige, der sich geistlich gesehen darin wiederfindet, dass er sagen kann, ich habe vielleicht stark angefangen, aber ich habe auch stark nachgelassen. Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, ja, schwach angefangen und stark nachgelassen. Ich hoffe, das trifft auf keinen zu. Aber ich glaube, wir kennen das. Wenn du Christ bist, dann kennt das nahezu jeder, dass er voller Euphorie und Hingabe und Freude für den Herrn und mit dem Herrn unterwegs war. Aber dann kommen so viele andere Dinge irgendwie, die uns den Fokus verrücken. Nicht selten passiert das ganz schleichend und unbemerkt auf die natürlichste Art und Weise, die alltäglichsten Dinge, die da kommen und aus unserem Aufbruch, den wir vielleicht mal erlebt haben, wird Trägheit und aus Aufbruch, den wir erlebt haben, wird vielleicht sogar Stillstand. Genau dieser Begriff Aufbruch, wir erinnern uns daran zurück, ist das große Schlagwort in unserer Predigtreihe durch das Buch Esra gewesen. Und wir haben uns an den letzten Sonntagen ja die ersten vier Kapitel vom Buch Esra angeschaut, haben gesehen, wie Gott diesen Aufbruch geschenkt hat, wie er gewirkt hat. Und ich rufe uns nochmal so ganz kurz in Erinnerung, was bisher geschah, sodass wir den Hintergrund im Kopf haben, um dann heute in den Propheten Haggai einsteigen zu können. Ja? Also das ist der ganz große Vorteil jetzt. Wir haben uns mit Esra beschäftigt, jetzt haben wir den ganzen Background und dann verstehen wir den Propheten Haggai noch viel besser. Und ein Ziel davon, warum wir das so gemacht haben, war, dass man versteht, was hat eigentlich Esra, was ja deutlich früher hier in meiner Bibel steht, ja, also ungefähr hier bei mir, genau, was hat das zu tun mit etwas, was viel weiter hinten steht? Nämlich der Prophet Haggai. Wie ist die Bibel in sich aufgebaut oder verstrickt? Ja? Wie ist das verknüpft? Dazu soll diese Reihe dienlich sein unter anderem. So, ich gehe noch mal ganz kurz mit uns da durch, was bisher geschah, wirklich nur in Kürze. Ihr könnt das auf der Homepage nachhören oder bei YouTube noch mal diese letzten Predigten. Wir haben in Esra 1 gesehen, Gott erweckte Kyros und die Juden im babylonischen Exil zum Tempelwiederaufbau. Das ist ja so das große Thema vom Buch Esra. Dann haben wir in Esra 2 gesehen, dass die Juden bereitwillig und voller Hingabe wirklich zurückgezogen sind nach Juda und sie haben dort wieder gewohnt. In Esra 3 haben wir gesehen, wie die Opfer wieder eingeführt wurden, der Gottesdienst wieder hergestellt wurde und wie der Tempelbau begonnen hat. Und in Esra 4 haben wir gesehen, dass durch den Widerstand der Samariter dann der Tempelbau zum Stillstand gekommen ist. Und vielleicht erinnert ihr euch das vom Wort her daran, in der letzten Predigt ging es um dieses vom Widerstand zum Stillstand, Fragezeichen. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, in Esra 4, dass Anfeindungen und Widerstand von außen kamen und der hat dazu geführt, dass der Bau Gottes für ca. 16 Jahre zum Erliegen kam. Lesen wir noch mal ganz kurz hinein, Esra 4, Vers 24, da hieß es, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Wir haben gesehen, in dieser Predigt damals über Esra 4, die offensichtlichen Gründe für diesen Baustopp waren die Einschüchterung durch die Samariter und dass sie alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, Leute, die Einfluss genommen haben auf den König, die dafür gesorgt haben, dass das jetzt erstmal zum Erliegen kommt. Und das waren die augenscheinlichen Gründe, die wir in Esra 4 gesehen haben, die diesen Stillstand bewirkt haben. Aber mindestens einer wusste, dass das nicht die Hauptgründe waren. Und das war, und das ist, Gott selbst. Und genau aus diesem Grund heißt es weiter, Esra 5, Vers 1 und 2, und der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machte sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fing an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Mit anderen Worten, nach diesen ca. 16 Jahren Stillstand, dass der Tempelbau nicht weiterging, benutzte Gott diese beiden Propheten hier, die hier beschrieben sind, Haggai und Sacharja, zu diesem Volk der Juden zu reden, die ja nun mitten in Jerusalem und Juda gewohnt haben, aber halt diesen Stillstand jetzt an den Tag gelegt haben. Und tatsächlich benutzte Gott diese Propheten und das Wort Gottes, diese Botschaften von diesen beiden Propheten, fielen auf fruchtbaren Boden, sodass es dazu führte, dass diese beiden führenden Männer hier, Zerubabel und Jeschua, und mit ihnen das ganze Volk den Tempelaufbau wieder aufgenommen hat. Das macht Vers 2 hier deutlich. So, jetzt ist das Spannende an der ganzen Sache, zu sehen, was hat Gott denn zu Haggai und Zacharja gesagt? Wir sehen ja hier in Vers 1, dass er durch diese beiden Propheten gesprochen hat, und wir sehen in Vers 2 das Resultat davon, was dann dabei rausgekommen ist, nämlich, dass sie weitergebaut haben. Aber was war der Weg dorthin? Wie kam es, dass aus dieser motivierten Aufbruchgesellschaft, die Feuer und Flamme war, das Haus Gottes zu bauen, ein geistlich träges Volk geworden ist? Und wie kam es, dass diese verlorene Aufbruchstimmung, die sie hatten, schlussendlich dann doch sich wieder gewendet hat, ja, und sie zu neuer Entschlossenheit oder vielmehr zu alter Entschlossenheit gelangt sind? Der Prophet Haggai, der gibt uns etwas mehr davon zu verstehen, was ist passiert. Und deshalb trägt unsere Reihe über diesen Propheten Haggai den Titel Zurück zu alter Entschlossenheit. Ja, und ihr seht das hier, das ist ganz ähnlich, so, deswegen knüpft das auch ineinander an. Und diese Entschlossenheit, die verrutscht schon fast hinter den Bergen. Ich habe Imi diese Folie gemacht, der Imi hat das extra so grafisch dargestellt. Ja, zurück zu alter Entschlossenheit, das soll unser Titel sein über diese Reihe. Jetzt nehmen wir diesen Begriff mal auf, zurück zu alter Entschlossenheit. Und ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du so einen Titel hörst. Gerade wenn du schon lange mit dem Herrn unterwegs bist, ja, oder schon länger mit dem Herrn unterwegs bist. Wir werden uns von Zeit zu Zeit darin wiederfinden. Wir erinnern uns daran zurück, wie motiviert und voller Hingabe wir doch waren, wie wir vielleicht kurz nach unserer Bekehrung richtig Feuer und Flamme für den Herrn und sein Reich gewesen sind. Und heute merken wir oft, wir haben Mühe und Not, diese Flamme irgendwie am Leben zu erhalten. Für Gott, für sein Reich, ja, es ist so eine Trägheit reingekommen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen gerade so, dass er sich eingestehen muss, ja, dieser geistliche Puls, den ich am Anfang mal hatte, diese Entschlossenheit, die mal da war, die ist irgendwie eher in Trägheit ausgelaufen. Wenn es dir so geht, dann nimm diese Reihe durch den Propheten Haggai für dich, um ganz neu dich auszurichten. Und mach das mit dem Gebet, dass du sagst, Herr, entflamme mein Herz neu für dich und für dein Reich. Vielleicht sagst du auch, ich bin eigentlich gerade voller geistlicher Entschlossenheit, ja, mehr denn je, es ist richtig Aufbruchsstimmung angesagt bei mir. Dann ist das wunderbar und dann ist es aller Grund, Gott zu danken. Das solltest du unbedingt tun. Und dann hast du drei Aufgaben in dieser Reihe durch den Propheten Haggai. Erstens, steck die anderen mit deiner Aufbruchstimmung an, indem du das vorlebst vor allem und wenn sich das ergibt, sie auch durch deine Worte erbaust. Zweitens, lass diese Entschlossenheit für den Herrn und diese Liebe zum Herrn weiter wachsen durch den Propheten Haggai. Auch dazu können wir uns motivieren lassen. Und drittens, nimm diese Botschaft von Haggai mit in deinen geistlichen Rucksack. Was meine ich damit? Es werden unter Umständen oder wahrscheinlich Zeiten kommen, in denen diese Aufbruchstimmung und diese Entschlossenheit anfängt zu kippen. Und wenn du dann was im geistlichen Rucksack hast, was du hervorholen kannst, woran du dich erinnern kannst, was der Herr gebrauchen kann, ist das sehr, sehr wertvoll. Und wenn du sagst, ich bin hier, ich bin vielleicht noch gar kein Christ, und trotzdem bin ich hier, so, dann ist das erstmal sehr schön, dann freuen wir uns darüber. Und dann nimm doch diesen Propheten Haggai, einfach um zu sehen, wie lebendig und zielgerichtet Gott ins Leben von Menschen sein Wort hineinspricht. Du kannst fest davon ausgehen, dass Gott auch dich durch sein Wort, durch das, was er geschrieben hat, ansprechen will. Die Frage ist immer, bist du offen dafür? Und dann kann das bedeuten, dass du vielleicht sogar erstmalig zur Entschlossenheit kommst, ihm dein Leben anzuvertrauen. Weil dazu ruft er auf. Dazu ruft Gott immer wieder auf in seinem Wort, dass wir an ihn glauben und dass wir zu ihm umkehren. Und dafür ist Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Ja? Immer wieder sagen wir das hier am Sonntagmorgen. Das ist die Basis für alles andere, worauf wir dann aufbauen. Wir wollen darauf schauen, dass Jesus uns Rettung gebracht hat. Und wenn du sie noch nicht angenommen hast, dann ist das die wichtigste Botschaft für dich heute Morgen, darüber weiter nachzudenken, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und dich aufruft, an ihn zu glauben, ihm dein Leben anzuvertrauen und umzukehren. Und so von dem Weg ohne ihn auf den Weg der Nachfolge zu kommen. Das ist die ultimative Basis, um überhaupt darüber reden zu können, über was wir heute Morgen weiter nachdenken. Wir lesen in den Propheten Haggai jetzt nochmal rein. Wir haben eben die Textlesung schon gehört und wir lesen erstmal den Vers 1 und ich gebe so ein paar Eckdaten zum Buch, bevor wir dann uns dem weiteren ersten Kapitel nähern. Da heißt es, Haggai 1, Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel. Dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem hohen Priester. Also so steigt Gott ein in diesen Propheten Haggai. Und jetzt ein paar Eckdaten zum Buch, nur so in aller Kürze. Also zunächst mal sehen wir gleich, der Verfasser von diesem Buch ist Haggai. Wir wissen nicht weiter etwas über seine Herkunft, auch nicht viel über sein Leben. Der Name bedeutet so viel wie meine Feste oder Mann des Festes. Und das ist der Prophet, der wie gesagt hier auch in Esra 5, Vers 1 und Esra 6, Vers 14 erwähnt wird. Ja, also da finden wir den wieder. Die Adressaten dieses Buches sind diese jüdischen Rückkehrer aus dem babylonischen Exil, die ja jetzt, also wie wir das im Buch Esra gesehen haben, wieder in Juda sind. Jetzt haben wir den Vorteil, wir haben also die Hintergrundgeschichte von den vorangegangenen Ereignissen, was wir durch das Buch Esra kennengelernt haben. Und sie sind die ersten Adressaten, natürlich aber auch die weiteren Juden im Laufe der Geschichte, die weitergelebt haben. Und auch wir, die wir das nachvollziehen können sollen, ja, was da eigentlich alles passiert. Die Abfassungszeit ist 520 vor Christus. Hier ist die Rede vom Perserkönig Darius gewesen in Vers 1. Er hat von 521 bis 486 vor Christus gelebt. Und gleich in Vers 1, in Haggai 1, Vers 1, lesen wir, dass es das zweite Jahr des Königs Darius war, also 520 vor Christus. Und dann heißt es da in Vers 1 weiter, es ist im sechsten Monat am ersten Tag gewesen. Wenn man es ummünzt auf unseren Kalender, war das Ende August. Der Inhalt von diesem Buch, den könnte man so zusammenfassen, es ist auf der Aufruf, den Tempelbau entschlossen wieder in Angriff zu nehmen und die Prioritäten neu zu ordnen. Und deshalb auch dieser Titel unserer Reihe, Zurück zu alter Entschlossenheit. Gliedern lässt sich das Buch in vier Hauptbotschaften, könnte auch fünf sagen, ja, aber es sind eigentlich vier Hauptbotschaften. Die erste ist in Kapitel 1, Vers 1 bis 11, der Tadel der Vernachlässigung, den Gott hat, werden wir gleich dann sehen. Dann die Umkehr und Wiederaufnahme des Tempelbaus, die Verse 12 bis 15, Kapitel 1. Zweitens dann die Herrlichkeit Gottes im Tempel, Kapitel 2, 1 bis 9, sehen wir nächste Woche. Das dritte ist dann die Frage der Reinheit und Konsequenz, in Kapitel 2, Vers 10 bis 19. Und das vierte die zukünftige Herrschaft des Herrn, ganz am Ende des Buches. Kapitel 2, Vers 20 bis 23. So ist die Grobgliederung, vier Botschaften, die Gott durch den Propheten Haggai sendet. Jetzt noch mal ganz kurz so ein paar Hintergrundinformationen zum Umfeld damals. Ja, wir haben ja schon vieles durch Esra und ich rufe noch mal manches in Erinnerung, sodass wir dann richtig einsteigen können. Also noch mal ganz kurz, 538 vor Christus kehrten die Juden aus dem babylonischen Exil zurück, haben wir im Buch Esra gesehen. Die politische oder man könnte auch sagen, die zivile Führung hatte Serubabel, die geistliche Führung, die hatte dieser hohe Priester Jeschua. Ja, die Namen sind uns immer wieder schon begegnet. Circa 536 vor Christus begannen sie dann den Tempel zu bauen. Das haben wir gesehen in Esra 3, Vers 8. Dann kam es zu diesem Baustopp, noch zu den Regierungszeiten von dem Perserkönig Kyros, Esra 4, Vers 5. Der dauerte circa 16 Jahre, dass der Tempelaufbau stagniert ist und dann kommen diese Propheten Haggai und sein Zeitgenosse Sacharja. Sacharja ist etwas später als Haggai, aber fällt in die gleiche Zeit hinein. So, jetzt haben wir so ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Einblick in das Buch, was immer hilfreich ist, um das so richtig zu verstehen. Und nachdem wir das getan haben, wollen wir heute über das Kapitel 1 weiter nachdenken und wir tun das unter dem gleichen Titel, den auch die Predigtreihe als solches trägt, nämlich Zurück zu alter Entschlossenheit. Sind nicht nur die Juden damals herausgefordert gewesen, ihre Prioritäten zu sortieren, sondern wir sind das auch heute immer wieder aufs Neue, dass wir Prioritäten, die wir haben im Leben vor Gott, prüfen und sortieren. Und es wird so richtig deutlich im ersten Kapitel. Es sind vier Punkte heute Morgen, die wir uns anschauen wollen, um dieses Kapitel intensiver zu betrachten. Der erste lautet die Frage der Prioritätensetzung. Und es geht um Vers 1 bis 4. Wir gehen noch mal ganz kurz in Vers 1, hatten wir eben schon, aber lesen hier noch mal hinein und sehen also, dass das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel und an Jeschua, den hohen Priester, geht. Und die Namen sind eben schon immer wieder gefallen. Wir kennen sie schon etwas näher, auch aus dem Buch Esra. Das sind die zwei Führungspersönlichkeiten gewesen damals, könnte man sagen. Serubabel wird hier als Statthalter bezeichnet, könnte auch übersetzen Gouverneur oder Befehlshaber. Und Serubabel, der war aus der Königslinie von David. Und Jeschua, dieser Hohepriester, war aus der Linie Aarons. Und wir werden die beiden im Laufe des Buches noch ein bisschen besser kennenlernen, da Gott stellvertretend für das Volk gerade zu ihnen redet. Und sie sind so eine Art Mittelsmänner eigentlich, ja, die Gott benutzt. Sie sind halt die Führungspersönlichkeiten der damaligen Zeit. Dementsprechend spricht Gott sie unmittelbar auch oft an, wie hier in Vers 1. Und sie gehen auch voran, wenn es darum geht, umzukehren. Aber schlussendlich meint Gott natürlich nicht nur Serubabel und Jeschua, sondern er meint das ganze Volk in seiner Ansprache. Jetzt erfahren wir in Vers 2 bis 4, was Gott dem Volk denn eigentlich ankreidet, wenn es dort folgendermaßen heißt. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Hier ist der Name verwendet, Herr der Herrscher, ein Name, der im Buch Haggai 14 Mal vorkommt, also sehr oft in diesen zwei Kapiteln, verhältnismäßig auch im Propheten Sacharja. Und es ist ein Name, der von der Macht und der Herrschaft und der Größe Gottes spricht. Es ist unter anderem auch der militärische Name. Und das wird deutlich im Buch Haggai, unter anderem auch in Sacharja. Gott herrscht über alles, unter anderem über die Naturgewalten, wie wir das dann gleich auch im weiteren Kapitel sehen werden. Und jetzt tritt dieser übermächtige Herr in eine Art Dialog mit dem Volk. Und er greift dabei auf, was sie sagen. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, ob sie das wirklich so verbalisiert haben oder ob sie sich das nur gedacht haben in ihrem Herzen. Aber Gott kreidet an dieses Volk. Und er sagt noch nicht mal mein Volk, wie sonst oft, ja, sondern eher distanziert dieses Volk da. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Mit anderen Worten, die Zeit ist noch nicht reif. Der Tempelbau, der ist gerade noch nicht dran. So. Dabei wissen wir an dieser Stelle gerade noch nicht genau, was sie dazu bewogen hat, so zu denken. Wir haben im Hinterkopf, dass sie von staatlicher Seite diesen Baustopp verordnet bekommen haben, dass sie Widerstand und Gegenwind bekommen haben. Und es wäre an sich gar nicht so abwegig, dass sie unter Umständen das so interpretiert haben könnten, dass es vielleicht aus Gottes Sicht gerade noch nicht dran ist, weiterzubauen. Schließlich hätte Gott das alles ja verhindern können und hätte einfach dafür sorgen können, dass diese Verordnung gar nicht kommt. Sie hätten theoretisch so denken können, und ich glaube, wir kennen das aus unserem Leben ganz gut. Überleg mal, ja, gerade da, wo Widerstände und Herausforderungen kommen, da landen wir ganz oft in der Frage, was will Gott mir damit sagen? Schiebt er gerade einen Riegel vor etwas, um mich von etwas abzuhalten, um ein Vorhaben zu vereiteln? Oder ist das vielleicht eher so eine Art Glaubensprüfung, die ich hier gerade durchlebe? Und in manchen Fällen ist das gar nicht so leicht zu erkennen vielleicht, ja. Aber dort, wo Gott einen klaren Auftrag gegeben hat, wie das hier bei den Juden der Fall ist, da sollten wir trotz Widerstände auf Linie bleiben und seinem Wort Folge leisten. Und wenn Gott uns einen anderen Weg führen will und uns was anderes zeigen will, dann ist das für ihn doch eine Kleinigkeit, uns das wirklich unmissverständlich deutlich zu machen. Das heißt, dieses wilde Spekulieren, was wir manchmal haben, was könnte mir Gott mir eventuell damit sagen wollen, ja, vielleicht kennt ihr das so, das ist zumindest so lange hinfällig, wenn ich weiß, dass ich dem allgemeinen Willen Gottes, dem, was er in seinem Wort gesagt hat, wenn ich dem gehorsam bin gegenüber. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eines Tages nicht vor Gott stehen werden und er uns ankreiden will und sagen wird, du Daniel, also du hättest diese Zeichen, die ich dir da gegeben habe, du hättest mal ein bisschen besser interpretieren sollen. Sondern die Frage wird doch dann vielmehr sein, Daniel, warst du meinem Wort, was ich aufschreiben lassen habe, schwarz auf weiß, warst du meinem Wort gegenüber treu? Das ist der Maßstab, den Gott ansetzen wird. Wenn wir im Text von Haggai ein bisschen weitergehen, dann sehen wir eigentlich deutlich, und es macht absolut den Anschein, dass der Beweggrund, dieses Bauen aufzuhören, mit Sicherheit nicht darin lag, dass sie nicht wussten, ob Gott nicht will, dass sie weiterbauen. Sondern was sie ja tun, ist, sie lassen das eine, nämlich das Haus des Herrn zu bauen, und sie tun das andere. Und Gott stellt in Vers 4 diese, finde ich, ultra herausfordernde Frage, wenn er sie fragt, ist es für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen,
während dieses Haus verödet daliegt. Er greift hier die Formulierung aus Vers 2 nochmal auf. Da haben sie gesagt, die Zeit ist noch nicht gekommen. Und Gott stellt demgegenüber diese rhetorische Frage, für euch selbst ist es aber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen? Das ist eine rhetorische Frage. Ja, ist keine Frage, wo sie sagen können, ja, klar. Ja, sondern es ist eine rhetorische Frage. Und Gott verwendet diesen Begriff hier, getäfelte Häuser, und stellt diese getäfelten Häuser, die sie haben, stellt sie seinem verödeten Haus gegenüber. Oder Schlachter übersetzt hier, während dieses Haus in Trümmern liegt. Dieser Begriff getäfelt meint so viel wie decken oder verbergen, etwas mit Abdeckung versehen. Wir kennen das vielleicht gerade von älteren Häusern, ja, so Holzvertäfelungen, die man an die Wand angebracht hat. Und an sich kann das nett sein, sowas zu haben, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Und so war das auch damals so, dass sich das nur Reiche eigentlich leisten konnten. Dieses Wort, was hier verwendet ist, getäfelt, kommt zum Beispiel in Jeremia 22, Vers 14 vor. Und da wird es indirekt eigentlich als Luxusgut beschrieben. Oder auch in 1. Könige 7, Vers 3 und 7, ich habe die Stellen hier mit angeschrieben, wo die Rede davon ist, dass Salomo in seinem Haus mit Zedernholz Dinge decken oder halt vertäfeln ließ. Was Gott also hier indirekt durch diesen Ausdruck deutlich macht, ist für eure Häuser nur das Beste vom Besten. Da kann es gar nicht gut genug sein. Aber wenn es um mein Haus geht, dann kann das erstmal in Trümmern liegen. Das ist das, was er hier so deutlich macht. Das heißt, was Gott hier macht in diesem Text, und das zieht sich eigentlich so durch, ist, dass er sein Haus meinem Haus gegenüberstellt. Und er stellt letztendlich die Frage danach, was hat mehr Gewicht? Was hat Priorität? Und das ist eine Überlegung, die damals von höchster Relevanz war, aber die auch heute für uns von höchster Relevanz ist. Jetzt reibt sich manch einer die Hände und sagt, sehr gut, ich habe kein Haus. Ja, super, ich bin raus. Darum geht es aber an dieser Stelle überhaupt nicht. Es geht im übertragenen Sinne doch darum, nicht so sehr, wie viel du jetzt in deine eigenen vier Wände genau nur investierst, sondern welche Prioritäten unser Leben im Allgemeinen kennzeichnen. Ja, das heißt, vielleicht hast du kein Haus, aber dein Hauptaugenmerk liegt auf deinem Auto oder auf deinem Hobby oder auf deinem Sport oder auf deiner Karriere oder auf deinem Komfort oder. Wir können alles Mögliche einsetzen, ja, vielleicht auch auf deinem Haus. Und ich weiß nicht, was du da einsetzen müsstest für dich, wenn Gott dir diese Frage stellt. Ist es an der Zeit, setz selbst ein, was du meinst, da einsetzen zu können oder zu müssen, ist es an der Zeit, während mein Haus verödet da liegt? Nun hatten wir schon in der Reihe durch Esra, dass wir jetzt nicht aufgefordert sind, den irdischen Tempel zu bauen, sondern Gott will durch uns Christen seine Gemeinde und sein Reich in dieser Welt bauen. Und jetzt übertrage ich das mal, und das sind nur so einige Gedankengänge, wo wir uns mal fragen könnten mit diesem, ist es an der Zeit? Ja? Also ist es an der Zeit, mich von meinem Beruf noch mehr vereinnahmen zu lassen, während der Herr sagt, der Arbeiter sind wenige und die Ernte ist groß? Oder ist es an der Zeit, noch mehr Reichtümer und Besitztümer anzuhäufen, während die Armut, die geistliche Armut in unserem Land immer weiter wächst? Ist es an der Zeit, vielleicht stundenlang vor dem Spiegel zu stehen und in meinen perfekten Körper zu investieren, während die Hässlichkeit der Sünde in dieser Welt immer weiter um sich greift? Ist es an der Zeit, ständig auf der Suche zu sein nach der nächsten Wohlfühloase für mich, während viele Millionen von Menschen ewig in der Hölle brennen? Ist es an der Zeit, Tag und Nacht in mein Haus, in meinen Garten zu investieren, das zu pflegen, während ich doch weiß, dass das keinen Nutzen für die Ewigkeit hat? Ist es an der Zeit? Und versteht mich nicht falsch in der Hinsicht, ich bin nicht der Meinung, dass Gott grundsätzlich etwas gegen Beruf, gegen Besitztümer, gegen Sport, gegen Entspannung, Genuss, ein eigenes Haus hat, gar nicht. Aber die große Frage ist trotzdem, was hat Priorität? Was hat Vorrang? Letztendlich muss die Frage für uns immer sein, wie kann ich denn Gott mit meinem Besitz, mit meinen Möglichkeiten, meiner Zeit, meiner Kraft, mit all dem, wie kann ich ihn ernähren? Ich glaube, wir Christen leiden sehr schnell unter einer Prioritätenverschiebung, die wir vielleicht noch nicht mal wahrnehmen oder bemerken und die wir auch nicht gewollt haben, aber die sich so leicht eingeschlichen hat. Und ich glaube, das ist eines der stärksten Mittel des Teufels in unserem Leben als Christen. Ja, der uns so beschäftigt hält mit Haus, Hof, Hobby, Beruf und so weiter, mit all den Dingen, sodass ganz schnell wir weder Zeit noch Kopf haben, uns in Gottes Reich zu investieren. Und dem Teufel ist dabei alles recht. Die Hauptsache ist, wir sind mit irgendwas anderem beschäftigt als mit Gott und mit seinem Reich. Und was passiert bei uns? Was merken wir dann so? Aus dieser geistlichen Entschlossenheit wird Trägheit. Und welches Gefühl schleicht sich ein? Boah, es wird mir alles zu viel. Also, wo mache ich Abstriche? So, und da sind wir mittendrin. Nun mag es manchmal Momente geben im Reich Gottes oder in der Arbeit am Reich Gottes, wo wir vielleicht berechtigt sagen können, es ist jetzt nicht dran, es ist nicht an der Zeit. Mir ging es zum Beispiel so, und auch, denke ich, kann ich sagen, uns als Leitung, dass wir über das Thema Gemeindegründung schon länger nachgedacht haben in der Vergangenheit, und aber gedacht haben, okay, es ist durch verschiedene Faktoren so, dass die Zeit dafür gerade noch nicht gekommen ist und noch nicht reif ist. So, es kann gut sein, aber wenn auch manche Dinge im Reich Gottes Zeit brauchen, und das brauchen sie, dann heißt es doch niemals, dass wir nichts machen und dass wir in Stillstand verfallen. Manchmal ist es so, dass wir die Füße stillhalten müssen, aber was wir doch immer tun sollen, ist für Bewegung, für geistliche Bewegung zu beten. Und dann auch kleine Schritte vorwärts zu gehen. Ja, dazu sind wir doch immer wieder aufgerufen. Ich glaube, wir können so einen Satz wie die Zeit ist noch nicht gekommen auch ganz gut nutzen, um uns dahinter zu verstecken. Und ich mache nochmal so einen Gedankengang auf, nämlich den Gedankengang, wenn ich mal, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, das kennen wir auch. Ja? Wenn ich mal, Punkt, 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 dann kann ich so richtig für den Herrn durchstarten. Dann kann ich so richtig für den Herrn leben. Ich glaube, da finden sich ganz viele Christen drin wieder. Und das Spannende ist, es ist gar nicht so entscheidend, welche Lebensphase. Ich nenne mal so ein paar Beispiele, vielleicht finden wir uns darin wieder. Wenn ich mal meine Schule hinter mir habe, wenn ich mal mein Studium abgeschlossen habe und erfolgreich bin darin, wenn ich mal mein eigenes Geld verdiene, wenn ich meine berufliche Karriere so richtig ins Rollen gebracht habe, wenn ich eine gewisse Stabilität in finanzieller Hinsicht habe, vielleicht auch einigermaßen abgesichert bin, wenn ich mal das elende Thema der Partnerschaft für mich geklärt habe, ja, wenn meine Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wenn mein Haus und Grundstück soweit fertig gebaut ist und ich das halbwegs vielleicht sogar auch abbezahlt habe, ja, dann kann ich richtig Gas geben für den Herrn. Wenn ich mal in Rente bin und mehr Zeit habe, wenn ich mal mehr Kraft hätte und nicht so mit meinen körperlichen Gebrechen, ja, und mit meinen geistlichen Schwierigkeiten und mit meinen Alterserscheinungen zu tun habe. Ja, und manch einer, der alt geworden ist, der dreht das Ganze irgendwann um und der sagt, wenn ich mal nur die Zeit zurückdrehen könnte und meine Prioritäten anders gesetzt hätte, wenn ich mal früher angefangen hätte, für den Herrn und für sein Reich zu leben und seiner Gemeinde zu dienen. Wenn ich mal. Es ist ganz unterschiedlich, in welcher Lebensphase wir sind, das weiß ich. Und wir kommen hier heute Morgen zusammen und ich glaube, trotzdem kennt jeder diesen Satz und diesen Ansatz, wenn ich mal. Und damit verbunden ist doch die Frage, ja, wann ist denn eine gute Zeit für den Herrn und für sein Reich zu leben? Das ist eine gute Frage. Und Jesus sagt dazu die bekannten Worte aus Matthäus 6, Vers 33, die viele von uns kennen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. In diesen bekannten Worten von Jesus sagt er nicht, wenn du mal, dann trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja? Das sagt er nicht, sondern völlig unabhängig von dem, was in meinem Leben gerade los ist, gilt für mich, für dich heute, dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und die Frage ist, was machen wir damit? Es ist die Frage der Prioritätensetzung, die sich jeder Christ von Zeit zu Zeit immer wieder stellen muss. Und es gilt, Matthäus 6, Vers 33, für sich in verschiedenen Lebensphasen und Entscheidungen durchzubuchstabieren. Und es kann individuell sein, das weiß ich absolut. Ja? Nicht jede Phase im Leben hat die gleichen Möglichkeiten. Aber wir sollten das tun. Und wenn wir das tun, wenn wir uns diese Frage stellen, dann folgen daraus Dinge. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Zweiter Punkt, die Folgen der Prioritätensetzung. Geht um Vers 5 und Vers 6. Und da gäbe es jetzt ganz, ganz viel zu sagen. Wenn wir unsere Prioritäten geistlich setzen und sortieren, dann hat das super weitläufige Folgen für unser Leben. Und es würde gar nicht in eine Predigt alles hineinpassen. Wir schauen aber erstmal auf diese offensichtlichen Folgen der falschen Prioritätensetzung von damals und überlegen dann für uns nochmal ein bisschen weiter. Da lesen wir in Vers 5 und 6. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm.
Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Im Prinzip sagt Gott hier in Vers 5 mit diesem Ausspruch, richtet euer Herz auf eure Wege. So viel wie schaut doch mal hin. Schaut doch mal hin, wo euch das hingeführt hat, dass ihr mein Haus vernachlässigt habt und sich jeder um sein eigenes gedreht hat. So, was ist denn dabei rausgekommen? War das wirklich eine gute Wahl? Das ist das, was Gott hier eigentlich deutlich macht. Und in Vers 6 malt er ihn dann vor Augen, wo ihr Eifer für ihr eigenes Reich sie hingeführt hat. Er verwendet 4 Beispiele hier, nämlich sie haben viel gesät, aber wenig geerntet. Sie haben, sind am Essen, aber sie werden nicht wirklich satt. Sie sind am Trinken, aber bleiben trotzdem durstig. Und der Lohn, der ist schneller weg, als man sich versieht. Ja, das heißt, da waren schlechte Ernten, da war wenig Essen und Trinken. Und in diesem Kreislauf eine völlige Überteuerung in Form einer Inflation und für manch einen dann Armut. Das waren die Zustände im Volk. Man könnte so die wirtschaftliche Situation damals so beschreiben, ja, des Einzelnen, aber auch der Gesamtheit. Man könnte sagen, da ist viel Mühe und wenig Ertrag, da ist viel Einsatz und wenig Erfolg, da ist viel Arbeit für nichts. Mit anderen Worten, da lag offensichtlich nicht der Segen Gottes drauf. Und dabei war für alle Beteiligten klar, dass das nicht einfach nur damit zu erklären war, dass die Natur ihnen jetzt halt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und sie auf einmal eine Trockenphase erlebt haben, sondern wenn man etwas nachdachte, wusste man, dass Gott ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das macht Gott selbst deutlich. In Vers 9 später zum Beispiel, wenn er sagt, ihr brachtet es heim, nach Hause zu euch, und ich blies hinein. Es war ganz schnell wieder weg. Oder in Vers 11 dann sagt Gott, ich habe eine Dürre gerufen über das Land. Oder auch in Haggai 2, da werden wir noch hinkommen, Haggai 2, Vers 15 bis 19. Da ruft Gott sie nochmal auf, hinzuschauen, und er macht nochmal deutlich, dass er es war, der sie geschlagen hat. Spätestens an dem Punkt, dass Gott das so deutlich nochmal sagt, war für jeden klar, ja, also das ist Gott, der damit verbunden ist, der dahinter steckt. Aber darüber hinaus waren es ja auch die Aussagen, die Gott in seinem Wort getätigt hat. Sie kannten die Mosebücher und sie kannten auch den Geschichtsverlauf vom Volk Israel. Und so oft hatte Gott doch Gericht in Form von Hungersnot und von Misserfolg im Laufe der Geschichte Israels geschickt. Und sie kannten unter anderem auch die glasklare Aussage von Gott in 3. Mose 26, Vers 18 bis 20. Da hat Gott gesagt, und wenn ihr mir daraufhin nicht gehorcht, dann werde ich fortfahren, euch zu züchtigen, und zwar 7-mal wegen eurer Sünden. Und ich werde euren starken Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Bronze. Und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen und euer Land wird seinen Ertrag nicht geben. Und die Bäume des Landes werden ihre Frucht nicht geben. Der Himmel wie Eisen, die Erde wie Bronze, die Kraft wird umsonst verbraucht und der Ertrag bleibt aus. Dinge, die da beschrieben sind, Dinge, die wir in Haggai 1 wiederfinden. Und es ist Gott selbst, der sein Volk durch diesen ausbleibenden Segen, durch diese Erfolgslosigkeit züchtigt oder erzieht, könnte man auch sagen. Wozu sollte die Erziehungsmaßnahme dienen? Zum Umdenken, zur neuen Prioritätensetzung, zu alter Entschlossenheit. Sie waren ja mal ganz anders unterwegs. Stellt sich nun die Frage, wie ist das mit uns? Werden wir immer Hungersnot und Misserfolg erleben, wenn wir mal nicht so klar entschlossen mit dem Herrn unterwegs sind? Ich denke, das ist nicht zwangsläufig der Fall. Und auch der biblische Befund ist tatsächlich so, dass es deutlich macht, das muss nicht immer gleich offensichtlich etwas schief gehen, wenn Menschen sich auf einem schlechten Weg befunden haben. Ne? Zum Beispiel gewährt Gott immer wieder eine ganze Zeit lang und auch eine längere Zeit lang gottlosen Menschen einen gewissen Erfolg. Denken wir an Psalm 73 zum Beispiel. Oder Gott hat einen ganz langen Atem, bevor er sein Volk ins Exil geschickt hat. Er hat durch den Propheten Jeremia sie immer und immer wieder aufgerufen. Es ist nicht gleich was passiert. Oder denken wir auch an böse Könige Israels, die Gott auch lange gewähren lässt, ohne da schnell hart durchzugreifen. Das heißt, es kann sogar sein, dass wir zwar ungehorsam gegenüber Gott sind und dass wir schlechte oder falsche Prioritäten setzen und trotzdem für eine Zeit lang auf der Erfolgsspur zu sein scheinen. Das heißt also, wir sollten nicht einfach davon ausgehen, dass wir absolut im Einklang mit Gottes Willen sind, wenn es erfolgreich und gesegnet scheint. Die Frage am Ende des Tages, auf jedem Weg, den ich gehe, bleibt doch immer, wo ist mein Herz? Ja, und warum tue ich, was ich tue? Daneben gilt aber auch eine andere Tatsache. Selbst wenn es für den Moment nicht den Anschein machen sollte, gibt es auf lange Sicht trotzdem immer ein Tun-Ergehen-Zusammenhang.
Und allerspätestens, wenn wir vor Gott stehen, dann wird dieser Zusammenhang von Tun, Ergehen, wird einen jeden Menschen einholen. Für Ungläubige bedeutet das die Form des Gerichts, weil sie für ihr Tun gerichtet werden. Für uns Gläubige bedeutet das, dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang, was hast du mit deinem Leben gemacht, bedeutet die Frage nach dem Lohn und dem Preisgericht. Aber dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang, der wird uns wahrscheinlich auch oft nicht erst dann einholen, wenn wir vor Gott stehen, sondern wir finden diese Entwicklungen teilweise auch in unserem eigenen Leben. Ja? Dieser Aufruf hier in Hagai 1, richte dein Herz auf deine Wege und schau dir doch mal die Resultate deiner eingeschlagenen Wege an, die gilt auch uns. Und ich bin mir sicher, dass viele von uns heute Morgen viel zu berichten hätten, wie es war, als sie ihre Wege nicht so konsequent mit Gott gegangen sind. Welcher Schaden daraus entstanden ist. Welche Gefühlslage damit irgendwie verbunden war. Ja, dass sich das nicht gut angefühlt hat eigentlich. Welche Konsequenzen vielleicht heute noch zu tragen sind davon. Und vor allem, wie unruhig die Seele dabei eigentlich war. Es gibt neben diesen Dingen, die vielleicht dann nicht so gut gelingen und wo wir manches Mal den Eindruck gewinnen können, das segnet Gott nicht wirklich, ist eine Folge falscher Prioritätensetzungen und vom Ungehorsam im Leben von uns Christen immer seelische, innerliche Unzufriedenheit. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir nicht mit Gott im Reinen sind. Da steht was zwischen uns. Der Abschnitt 1. Johannes 1, Vers 5 bis 10 macht genau das deutlich. Das heißt, eine Folge von falscher Prioritätensetzung, Ungehorsam, wird zwangsläufig immer in einer seelischen Unzufriedenheit und auch in einem ausbleibenden Glück, wahrem ausbleibenden Glück, wird sich immer darin wiederfinden. Und andersrum gilt auch, und das können auch viele bezeugen hier heute Morgen, was Psalm 128, Vers 1 sagt, nämlich glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Jetzt brauche ich keinem wahrscheinlich heute Morgen die Frage stellen, willst du glücklich sein? Wollen wir irgendwie alle, ne? So. Aber ich will uns aufrufen, unsere gescheiterten Wege der Vergangenheit zu sehen und darüber nachzudenken und daraus zu lernen und gleichzeitig den Herrn zu fürchten und seinen Weg einzuschlagen. Und ich bin mir sicher, in welcher Ausprägung auch immer das sein wird, das wird der Herr segnen, auf kurz oder auf lange Sicht. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt heute Morgen, der heißt der Aufruf zur Prioritätensetzung. Und eigentlich müsste man sagen, der Aufruf zur richtigen Prioritätensetzung. Im Prinzip sind diese Verse 7 bis 11 so, dass sie das Gesagte nochmal aufgreifen und Gott malt uns wie ganz oft in seinem Wort so zwei Wege vor Augen. Und er beginnt in Vers 7 damit, dass er nochmal die gleichen Worte sagt wie in Vers 5. Schauen wir nochmal hinein. So spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Vers 5 hatten wir das schon und da war es so, dass sie vor allem das Augenmerk auf die Wege der Vergangenheit richten sollten, um die Resultate der Gegenwart zu sehen. Jetzt hier in Vers 7 geht es nicht nur darum, die Wege der Vergangenheit anzuschauen, sondern auch die Ausrichtung der Gegenwart und der Zukunft in den Blick zu nehmen, darauf zu schauen. Und in dem Zuge geht es dann sogar noch weiter darum, dass sie die Resultate der Zukunft ein Stück weit sehen können. Und ab Vers 8 sehen wir dann diese zwei Wege. Ich lese nochmal Vers 8 bis 11. Gott sagt, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher an. Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Vers 8 ist der Aufruf und Gottes Prioritätensetzung ganz klar formuliert, indem er sagt, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei, baut das Haus. Und gemeint ist hier natürlich der Tempel, ja, wo er sie aufgerufen hat. Jetzt hatten sie damals, Esra 3, Vers 7, können wir das nachlesen, hatten sie schon mal Zedernholz vom Libanon besorgt. Und das ist aber ja schon eine ganze Weile her. Und es ist nicht undenkbar, dass sie dieses Holz von damals genommen haben und das für ihre eigenen Häuser verwendet haben, anstatt für das Haus Gottes. Das heißt, sie sollten jetzt irgendwie neues Holz besorgen. Wie auch immer das war, auf jeden Fall ruft Gott sie jetzt auf, dass sie ihre Prioritäten ordnen und dass sie wieder loslegen. Und neben diesem Aufruf gibt er ihnen auch gleichzeitig eine Verheißung, nämlich, dass er daran gefallen hat und dass er sich dadurch selbst verherrlichen wird. Oder je nach Übersetzung, Schlachter übersetzt es so, dass er dadurch verherrlicht wird. Da unterscheiden sich so die Übersetzungen ein bisschen. Ist aber gar nicht weiter tragisch, weil beides stimmt letztendlich. In dem Sinne, wenn die Juden den Tempel weiterbauen, dann wird Gott verherrlicht, wird Gott geehrt werden dadurch, gar keine Frage. Und gleichzeitig gibt er seinen Segen dazu. Und das können wir in Haggai 2 dann weiter nachvollziehen. Haggai 2, diese Verse 18 und 19, da sehen wir am Ende von Vers 19, dass Gott sagt, von diesem Tag an will ich segnen. Das heißt, der eine Weg und der damit verbundene Segen ist sehr deutlich markiert, den Gott hat. Und interessanterweise deckt er sich 1:1 mit Matthäus 6, Vers 33, was wir eben schon hatten. Schauen wir nochmal hinein, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, ist die Prioritätensetzung, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wir hatten es eben schon, trachtet aber zuerst, ist unweigerlich eine Aufforderung an uns, eine klare Prioritätensetzung zu haben. Aber wir sehen hier auch in der zweiten Vershälfte, was passiert, wenn wir uns klar positionieren. Gott sagt und gibt einen Zuspruch, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Der Zusammenhang, wenn man sich den anschaut, Matthäus 6, Vers 19 bis 34, der macht deutlich, was ist dies alles? Es geht dabei um die alltägliche Versorgung, das, was wir zum Leben brauchen. Kleider, Essen, all das, was unser Leben so als lebensnotwendig, wo wir sagen, das ist lebensnotwendig. Und ich selbst, und ich bin sicher, viele hier durften genau das erleben, dass Gott wirklich Wort hält und dass er selbst versorgt und wunderbar segnet, wenn wir die Weichen richtig stellen, nach Matthäus 6, Vers 33. Das bewahrheitet sich in unserem Leben. Aber es ist ein Schritt, in eine Richtung zu gehen. Und auch die Juden, damals, die haben ja erlebt, dass Gott ihren Weg gesegnet hat. Denken wir nochmal an Esra 1 zurück. Diese Entschlossenheit, wie sie zurückgekehrt sind und diesen Wiederaufbau des Tempels in Angriff genommen haben, wie sie dann dort gewohnt haben. Wir haben auch gesehen in Esra 2, da die Verse 68 bis 70, am Ende von Esra 2 haben wir gesehen, wie sie sogar bereitwillig aus ihrem eigenen Hab und Gut gegeben haben. Ja, die waren voll motiviert. Und wir haben auf der anderen Seite auch gesehen, wie Gott gesegnet hat. In Esra 1, Vers 4 bis 6, dass er durch die Hände der persischen Staatsbürger die Hände seines Volkes gefüllt hat. Ein absolutes Wunder, haben wir uns damals schon angeschaut. Ne? Die Nachbarn versorgen sie. Und letztendlich ist es Gott, der versorgt. Und das war dieser eindrückliche Aufbruch. Und nach diesem eindrücklichen Aufbruch kann man sich nur fragen, was ist passiert? Wie konnte das dahin kommen? Die Antwort ist, sie haben einen anderen Weg eingeschlagen. Und Gott selbst beschreibt ihn hier in Vers 9, in der zweiten Hälfte, mit folgenden Worten. Mein Haus liegt verödet da, während ihr jeder lauft für sein eigenes Haus. Ganz ähnliche Worte, wie wir es in Vers 4 schon hatten. Und wenn man dann den Kontext von Vers 9 bis 11 sieht, dann sieht man ja, also diese Trockenheit, die Not, die Wirtschaftskrise, die Dürre über Land, Ernte, Menschen, Vieh, schlechte Erträge, all das ist darauf zurückzuführen, dass sie nach vielem Ausschau gehalten haben, aber nach dem falschen Ausschau gehalten haben, dass sie für das falsche Reich alles gegeben haben. Und das hat sie dahin geführt, wo sie jetzt sind. Jetzt wollen wir diesen Ausdruck in Vers 9 hier für uns nochmal aufgreifen. Das Haus Gottes liegt verödet da, während ihr jeder lauft für sein eigenes Haus. Und Lauf bedeutet hier so viel wie Rennen. Und wir fragen uns, für was renne ich eigentlich durch diese Welt? Für mein Reich oder für sein Reich? Für meine Schätze auf der Erde oder für wahre Schätze im Himmel? Ich denke, es ist sehr spannend, sich in dieser Hinsicht selbst mal zu beobachten. Und ich glaube, wir müssen leider sehr oft feststellen, bei mir ist es so und ich vermute, bei vielen von uns ist es so, dass wir bereit sind, für unser Haus alle Kräfte und Zeit und Gedanken und all das zu investieren und für den Sport und für unser Hobby früh aufzustehen und lange wach zu bleiben, da ist das gar kein Problem. Und dass wir bereit sind, für die Anerkennung von unserem Chef oder irgendwelchen Menschen durch die Gegend zu jagen, wie bescheuert. Aber wie motiviert trete ich an, wenn Gott mich ruft, seine Gemeinde und sein Reich zu bauen, dort anzupacken. Anders gesagt, bin ich bereit, für den Herrn Vollgas zu geben. Bin ich bereit, meine Weichen so zu stellen, dass ich für ihn und sein Reich richtig Meter mache? Das ist so die Frage hier. Und wie gesagt, es ist völlig klar, dass die Mutter von 4 Kindern in der Hinsicht eine ganz andere Lebenssituation und auch andere Möglichkeiten hat als der junge, alleinstehende Mann. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem stellt sich ja für jeden von uns individuell die Frage, an welchem Reich baue ich eigentlich? An meinem oder an seinem? Jetzt gebe ich uns für diese Woche mal eine Hausaufgabe mit. Keine Angst, wird nicht eingesammelt. Ja, ich gebe uns das mal mit. Und zwar nehmen wir uns mal in der kommenden Woche einen Moment und schreiben eine Liste mit der Überschrift die 10 größten Konkurrenten für meine Hingabe an Gott. Die 10 größten Konkurrenten für meine Hingabe an Gott. Oder, wenn du es anders formuliert haben willst, 10 Dinge, denen ich im Leben nachjage, für die ich bereit bin, loszurennen. Und wir schreiben uns diese Liste und gehen dann mit dem Herrn durch diese Liste hindurch und richten uns neu aus und lassen uns korrigieren. Und es geht nicht darum, dass du so eine Liste machst, dass du das schreibst. Darum geht es mir nicht. Ja? Und auch nicht, dass wir die einsammeln, wie gesagt. Aber wichtig ist doch, dass wir unsere Prioritäten setzen, dass wir uns klar werden darüber, was ist da eigentlich im Gange, und dass wir Gottes Aufruf zur Prioritätensetzung, den er uns gibt, dass wir das an unser Herz ranlassen. Und es sind 2 Wege, die wir haben im Wesentlichen. Und wir sehen sie hier und wir sehen sie so oft in Gottes Wort. Die Juden taten genau das. Sie haben das an ihr Herz herangelassen. Das führt uns zu unserem letzten kurzen Punkt noch. Der heißt die Wende der Prioritätensetzung. Geht um Vers 12 bis 15. Und wir lesen auch mal diese Reaktion in den Versen 12 bis 15. Da heißt es, da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscher und ihres Gottes machten. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. In diesen Versen sehen wir jetzt das Resultat, ja, wie Gottes Wort auf fruchtbaren Boden fällt bei ihnen und wie sich die Leute damals sortiert haben, ganz neu sortiert haben. Sie sind umgekehrt, sie haben gehört auf den Ruf Gottes und sie schlugen ganz bewusst entschlossen eine neue Richtung ein. Da heißt es in Vers 12 hier so schön, Serubabel, Jeschua und der ganze Rest des Volkes hörte auf die Stimme des Herrn ihres Gottes. Und dann heißt es weiter, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Man kann fürchten hier übersetzen einerseits mit Angst haben, und das kann hier gemeint sein, oder aber auch mit Ehrfurcht vor Gott haben. Und wahrscheinlich ist es sogar ein Stück weit beides an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall haben sie wieder eine angemessen große Sicht von Gott bekommen und haben sich im rechten Licht sortiert und gesehen. Gerhard Meyer, der Ausleger, hat dazu geschrieben, ganz gut, sich vor Jahwe fürchten heißt, ihm glauben, ihn ehren, ihm gehorchen, sich nach ihm richten. Und Gott reagierte damals auf diese 2 Bausteine. Sie haben auf den Herrn gehört und sie haben den Herrn gefürchtet. Und dann gibt er den Zuspruch in Vers 13, ich bin mit euch. Eine Ermutigung an uns, wenn wir unsere Weichen so stellen. Das Gleiche sagt Jesus übrigens, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltenende. Vers 14 heißt es dann so schön, und der Herr erweckte den Geist Serubabels, Jeschuas und des ganzen Restes des Volkes. 23 Tage nach dem Aufruf durch Haggai nehmen die Juden entschlossen diesen Tempelbau wieder in Angriff. Und diese Aussage hier, der Herr erweckte, die kommen uns vielleicht bekannt vor. Hatten wir in Esra 1, Vers 5 schon, weil da hieß es ebenfalls, dass der Geist von den Juden erweckt wurde vom Herrn. Das heißt, was hier passiert ist, er erweckt bei den gleichen Leuten, bei denselben Leuten, wieder aufs Neue ihren Geist. Wohin? Zu alter Entschlossenheit. Und damals wie heute braucht es für Erweckung 2 Dinge auf jeden Fall. Nämlich Gottes Wort hören und Gottes Furcht, indem wir uns demütigen und mit seiner Hilfe umkehren. Es gibt einige, wahrscheinlich auch unter uns, aber auch so, immer wieder unter Christen hört man, die sagen, ich wünsche mir so Erweckung für unser Land. Ja, und wir wünschen uns das. Ich wünsche mir das auch. Die Frage ist, wo fängt das an und wie fängt das an? Es beginnt mit meiner persönlichen Prioritätensetzung. Es beginnt mit meiner persönlichen Erweckung, die dann Kreise ziehen kann. Das letzte Woche auf der Männerfreizeit schon gesagt, ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, ich wünsche mir so Erweckung und ich bete für Erweckung. Und während er das getan hat, ist ihm irgendwann deutlich geworden, ich muss bei mir anfangen. Er hat einen Kreis um sich herum gezogen und hat dann gebetet, Herr, und hier, fang an, in diesem Kreis, bei mir. Die Frage ist, ziehe ich diesen Kreis um mich? Wünsche ich mir persönliche, geistliche Erweckung und bin ich bereit zu hören und ehrfurchtig vor Gott mich zu beugen. Gott, wir sind hier und wir wissen vieles. Und wir wissen vieles auch schon lange. Die Frage ist, wie steht es um die Wende in meiner Prioritätensetzung? Zurück zu alter Entschlossenheit. Das war unser Thema heute Morgen. 4 Punkte haben wir angeschaut. Erstens die Frage der Prioritätensetzung. Zweitens die Folge der Prioritätensetzung. Drittens der Aufruf zur Prioritätensetzung. Und viertens die Wende der Prioritätensetzung. Und es ist völlig klar, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen und auch nicht leben können. Und das müssen wir auch nicht. Und der Herr gibt uns diesen Zuspruch, den wir eben hatten. Ich bin mit euch. Das Gleiche sagt Jesus, Matthäus 28. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wir dürfen ihn anrufen und dürfen ihn um Hilfe bitten und auch um Erweckung bitten bei uns selbst. Es gibt ein sehr schönes Lied, was das zum Ausdruck bringt. Das wollen wir jetzt gleich zusammen singen. Und vielleicht können wir den Text schon mal haben. Ich will gerne die erste Strophe und den Refrain einmal uns vorlesen. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere von uns. In diesem Lied, das heißt, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, heißt es, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Wenn ich in Not oder Anfechtung bin, hilf, dass aus allem ich Gutes gewinne. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alle sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet.